Apostelgeschichte 13, Abvers 13. Paulus und seine Begleiter verließen Paphos. Sie fuhren mit dem Schiff nach Pamphylien und legten in der Hafenstadt Perge an. Dort trennte sich Johannes Markus von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Barnabas und Paulus wanderten landeinwärts nach Antiochia in Pisidien. Am Sabbat gingen sie zur Versammlung in die Synagoge. Nach den üblichen Lesungen aus den Büchern des Gesetzes und der Propheten ließen die Vorsteher der Synagoge ihnen sagen: Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermutigung für uns habt, dann steht auf und sagt es uns. Da hob sich Paulus, bat mit einer Geste um Ruhe und begann: Ihr Männer Israels, sagte er, und ihr anderen, die ihr den Gott Israels verehrt, hört mir zu. Der Gott dieses Volkes Israel hat unsere Vorfahren erwählt. Er ließ unser Volk in Ägypten wachsen und ließ es ihm gut gehen. Dann hatte er es mit Macht aus Ägypten herausgeführt. 40 Jahre lang hatte er es in der Wüste ertragen. Dann hat er 7 Völker im Lande Kanaan vernichtet und den Israeliten das Land zum Erbe gegeben. Das alles dauerte etwa 450 Jahre. Danach regierten Richter bis zur Zeit des Propheten Samuel. Dann wollte das Volk einen König haben und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kisch, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, der 40 Jahre lang regierte. Doch Gott nahm ihn, das Königtum, wieder und setzte David an seine Stelle. Einen Mann, von dem Gott sagte: David, der Sohn Isais, ist ein Mann nach meinem Herzen. Er wird alles tun, was ich von ihm will. Einer der Nachkommen Davids, Jesus, ist der von Gott verheißene Retter Israels. Doch bevor er kam, predigte Johannes der Täufer: Jeder im Volk Israel sollte sich von der Sünde abkehren und Gott zuwenden und sich taufen lassen. Gegen Ende seines Wirkens fragte Johannes: Wer denkt ihr, dass ich bin? Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Doch dieser wird nach mir kommen und ich bin nicht einmal würdig, sein Sklave zu sein. Brüder, ihr Söhne Abrahams und auch ihr, die ihr den Gott Israels verehrt, diese Erlösung gilt uns. Die Einwohner Jerusalems und die führenden Männer des jüdischen Volkes haben eine uralte Prophezeiung erfüllt, als sie Jesus zum Tod verurteilten. Sie erkannten nicht, dass er derjenige ist, über den die Propheten schrieben, obwohl ihnen an jedem Sabbat die Worte der Propheten vorgelesen werden. Sie fanden keinen rechtmäßigen Grund, ihn hinzurichten und forderten Pilatus trotzdem auf, ihn zu töten. Als sie alle Prophezeiungen über seinen Tod erfüllt hatten, nahmen sie ihn vom Kreuz und legten ihn in ein Grab. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt und viele Tage lang erschien er denen, die ihn von Galiläa nach Jerusalem begleitet hatten. Sie sind heute seine Zeugen vor dem Volk Israel. Und nun sind Barnabas und ich hier, um euch diese gute Botschaft zu verkünden. Gottes Verheißung an unsere Vorfahren hat sich an uns, den Kindern, erfüllt, als Gott Jesus auferweckt hat. Davon ist im 2. Psalm die Rede, wenn über Jesus gesagt wird: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Denn Gott hatte in der Schrift zugesagt, dass Jesus von den Toten auferweckt und nie mehr sterben würde. Ich werde dir Segen zuteil werden lassen, den ich David versprochen habe. In einem anderen Psalm wird es noch genauer erklärt: Du wirst deinen Heiligen nicht im Grab verwesen lassen. Diese Worte beziehen sich nicht etwa auf David, denn nachdem David seiner Generation nach dem Willen Gottes gedient hatte, starb er und wurde begraben und sein Leichnam verweste. Aber der, den Gott auferweckt hat, dessen Körper verweste nicht. Brüder, hört mir zu, in diesem Mann, Jesus, findet ihr Vergebung für eure Sünden. Wer an ihn glaubt, wird von aller Schuld frei und vor Gott gerecht gesprochen, wie es das jüdische Gesetz nie vermochte. Seht euch vor, dass die Worte der Propheten nicht auf euch zutreffen. Denn sie sagten: Schaut her, ihr Spötter, wundert euch und sterbt, denn ich tue etwas in eurer Zeit, dass ihr auch dann nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte. Als Paulus und Barnabas die Synagoge an diesem Tag verließen, baten die Leute sie, in der folgenden Woche wiederzukommen und weiter darüber zu sprechen. Viele Juden und gottesfürchtigen Menschen, die in dieser Synagoge Gott anbeteten, folgten Paulus und Barnabas. Und die beiden Männer ermahnten sie: Haltet an Gottes Gnade fest.
Danke für die Textlesung. Spannender Text, oder? Eine Predigt. Und jetzt hören wir Predigt über eine Predigt. Kennst du die Aussage, du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht? Ja, das ist so eine geläufige Aussage, wenn man eigentlich was Offensichtliches übersieht, wenn man nur die Einzelheiten sieht, aber nicht das Ganze sieht. Und deswegen ist es wichtig, ja, wenn man die Aussage betrachtet, dass man das Ganze im Blickpunkt hat. Und der Text heute soll uns helfen, ein bisschen auf das Ganze zu schauen. Ja, nicht nur die einzelnen Bäume, sondern den ganzen Wald. Warum ist es wichtig für Christen, einen Überblick zu haben? Einen Überblick über die Bibel, über das Alte Testament, über das Neue Testament. Als ich die Bibel zum Lesen angefangen habe, habe ich zuerst das Neue Testament gelesen. Es ist immer leichter, ja, zuerst das Evangelium zu lesen, aber dann beginnt man da 1. Mose und Gesetze und Propheten, Psalmen und so weiter und verschafft sich einen Überblick über die gesamte Bibel. Und das ist wichtig, damit Menschen Gott kennenlernen, seine Geschichte, seinen Plan kennenlernen. Und das ist auch der Grund, warum Barnabas, Paulus und Johannes Markus ausgesandt wurden, um das zu verbreiten. Beginn der Weltmission, ein Licht für die Nationen. Sie predigen das Evangelium. Warum machen sie das? Warum nehmen sie Strapazen und Gefahren auf sich? Das schauen wir uns an, warum das so ist. Sie predigen das Evangelium. Heute sehen wir, wie Paulus das macht und auch warum Paulus das macht. Wenn wir noch in Erinnerung haben, den Text letzte Woche, da ist es immer um Barnabas und Saulus gegangen. Ja, diese Reihenfolge. Und ab jetzt, ab Vers 13, steht Paulus und seine Begleiter. Ganz interessant. Auf einmal steht Paulus an erster Stelle. Irgendwie hat es da einen Führungswechsel gegeben in dieser Gruppe. Ja? Paulus übernimmt die Leitung. Ja, anscheinend hat er eine Leitungsgabe und bekommt Leitungsaufgabe. Und ich habe jetzt hier so eine Karte, wo man sehen kann, man das ein bisschen sehen. Das ist eher, sie sind in Zypern und fahren mit dem Schiff von Paphos, das ist da an der Westküste von Zypern, rauf nördlich, ja, in die heutige Türkei, nach Perge. Und dort verließ sie Johannes Markus. Ja, in Klammer, das war dann der Autor vom Markus-Evangelium. Und der geht zurück nach Jerusalem. Warum steht nicht da? Ja, aber da hat es dann Diskussionen gegeben. Paulus und Barnabas bleiben alleine übrig. Ja, von dieser Dreiergruppe bleiben die zwei übrig. Was machen sie jetzt? Jetzt könnten sie sagen, zu zweit? Was sollen wir jetzt? Wir sind da in einem fremden Land. Sie müssen einmal diesen Verlust von einem ihres Teams verkraften. Haben sie noch Motivation? Sind sie motiviert, den Auftrag irgendwie, ja, den Gott ihnen gegeben hat, weiter auszuführen? Und was wir hier sehen, ist eine Art innere Gewissheit, die die beiden haben, um weiterzugehen. Ja, sie gehen jetzt nämlich von Perge Richtung Norden, ja, wie man das sieht, Richtung Antiochia in Pisidien. Ja, das ist eine sehr, sehr große Stadt, war eine der größten Städte damals. Und da müssen sie ja, fast 3000 Meter hohe Berge bewältigen. Also nicht so eine Autobahn Richtung Norden, ja, sondern die haben da einen schönen Weg zurückzulegen durch das Bergland nach Antiochia. Und jetzt, es ist Sabbat, ja. Nach jüdischer Tradition geht man da in die Synagoge. Und das Schöne in der Apostelgeschichte ist, es passiert immer was. Ja? Acts heißt sie auf Englisch, Acts kommt von Action oder umgekehrt. Und es gibt immer was, was passiert. Ja? Es bewegt sich was und deswegen ist es so spannend. Und sie kommen jetzt in die Synagoge von Antiochia. Und was passiert in der Synagoge? Es wird das Gesetz vorgelesen und es wird aus den Propheten vorgelesen. Ja, das war die Tradition, ja, in einer Synagogenversammlung, und der Synagogenvorsteher sieht die beiden, aha, nein, vielleicht haben sie uns was mitzuteilen. Ja, habt ihr ein ermutigendes Wort, dann bitte sprecht zu uns. Und der Paulus ist natürlich, ha, super, die Gelegenheit, das nutzen wir. Ja, er war vorbereitet von Gott, und Lukas gibt uns diesen Einblick, ja, der Autor von der Apostelgeschichte, der auch das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Lukas gibt uns jetzt eine Zusammenfassung von der Predigt von Paulus. Ja, interessant, eigentlich heißt Saulus ab jetzt Paulus, weil er zu den griechischen Namen bekommt, weil er zu den Heiden geht. Ja? Und in der Synagoge waren Juden und auch gläubige Heiden. Und Lukas sagt sozusagen, wenn du wissen willst, wie Paulus jetzt das Evangelium predigt, dann lies weiter. Ja? Dann lies weiter. Und Paulus lässt keine Möglichkeit aus, um das Evangelium zu predigen. Und dass er vorbereitet ist, werden wir sehen, wenn wir den Inhalt seiner Predigt anschauen. Und ich bin überzeugt, sie haben sie während dieser langen Reise nach Norden vorbereitet, auch im Gebet. Und egal, wo sie jetzt hinkommen, sie sind vorbereitet, das Evangelium zu verkünden. Und warum? Meine Frage war eigentlich noch, warum gehen sie jetzt überhaupt weiter zu zweit? Ja, und ich denke, sie müssen eine Gewissheit gehabt haben. Ja, sie müssen eine Gewissheit gehabt haben, natürlich den Auftrag, das Evangelium weiterzusagen. Ja, sie haben diesen Herrn erlebt und sie müssen das weitererzählen. Ja, sie können das nicht für sich behalten, sie müssen das hinaustragen bis an die Enden der Welt. Missionsbefehl von Jesus. Und wir schauen uns diese Predigt von Paulus jetzt an. Und der erste Punkt ist, sie haben eine Gewissheit wegen ihrer Geschichte. Paulus redet zu den Juden und denen, die am Glauben interessiert sind. Und diese Verse haben eine wirkliche Bedeutung, eine große Bedeutung. Und er beginnt: Der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Väter. Und sprich das Volk Israel. Ja. Er redet einmal und erklärt, was ist mit dem Volk Israel passiert. Paulus erinnert die Zuhörer daran, was sie eigentlich schon wussten. Ja. Sie haben aus den Propheten vorgelesen bekommen, ja, in der Synagoge. Sie haben praktisch das Gesetz vorgelesen bekommen. Er sieht den richtigen Zugang. Ja, er findet den richtigen Zugang, damit er praktisch ihr Vertrauen gewinnt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und in diesen Versen 16 bis 23 oder bis 25 eigentlich, kommt hier 11-mal was Entscheidendes vor. Nämlich, wenn wir lesen in Vers 17, Gott erwählte Israel als sein Volk und er führte sie mit mächtiger Kraft aus Ägypten heraus. aus der Sklaverei in die Freiheit geführt. Er gab ihnen ein Land. Ja, als sie um einen König baten, gab er ihnen als König den Saul. Nach Saul machte Gott David zum König und so weiter. Wenn wir das anschauen, das sind alles Zeitwörter, sprich Verben, wo Gott aktiv ist. Ja, und Paulus beschreibt es so, dass einfach hier ganz klar zum Ausdruck kommt, das ist nicht das Volk, was hier so stark ist, sondern es ist Gott, der handelt. Ja? Und das kommt hier in diesen Versen ganz, ganz stark vor. Ja, das heißt, Gott schreibt Geschichte. Gott schreibt Geschichte, er ist es, der tätig ist. Er hat sich ein Volk ausgesucht, er ist an der Arbeit, er ist mit seiner mächtigen Hand hier dran. David wusste das und das hat ihm demütig gemacht. David, ein Mann nach Gottes Herz, ja, nicht ohne Fehler, aber er wurde demütig. Und was ist das zentrale Thema dieser Geschichte? Der Geschichte von Gottes Volk, was ist das zentrale Thema? Gottes Herrschaft, Gottes Plan mit uns Menschen. Das ist das Hauptthema der Geschichte. Gott hat die Geschichte der Menschheit unter Kontrolle. Auch wenn es aus unserer Seite oft nicht so den Anschein hat. Ja? Und wir sehen Israels Geschichte. Ja, wird hier klar noch einmal erklärt in diesen Versen. Und wir sehen auf der anderen Seite heute weltweit, Gott wird aus der Geschichte ausgeklammert. Was brauchen wir an Gott? Wir können ja selber alles machen. Gott wird aus der Geschichte ausgeklammert, weil der Mensch Geschichte schreiben will. Aber wie wir hier sehen, Paulus, der auch nachgedacht hat und mitgedacht hat, sieht und legt es nochmal ganz klar hin, es seid nicht ihr, die ihr Geschichte geschrieben habt, sagt er zu den Zuhörern, sondern Gott schreibt Geschichte. Und in einem anderen Brief schreibt Paulus in Kolosser 1, Vers 16, denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und Unsichtbare. Das heißt, durch Gott, durch Jesus Christus wurde alles geschaffen. Das heißt, ohne ihn ist sowieso nichts möglich. Ja, das zeigt Paulus hier auf. Und dann sagt er noch das Wichtigste über David. Ja, David, der große König, der eben nach Saul gekommen ist, Vers 23, sozusagen der Schlüsselvers hier in dem Abschnitt, von dessen Samen, also vom Samen Davids, hat nun Gott nach der Verheißung für Israel Jesus als Retter erweckt. Aha, Jesus als Retter, Jesus, der aus dem Stamm Davids sozusagen kommt. Und dann erwähnt er Johannes den Täufer, der eben Umkehr predigte und taufte in Vers 24. Aber Johannes der Täufer hat noch mehr getan. Er hat gepredigt, dass einer nach ihm kommen wird, der größer ist. Es geht also hier um Gott, der eingreift in die Geschichte, um Gottes Taten und um seine Versprechen und um das, wie er es erfüllt hat. Und das war erst der erste Teil von seiner Predigt, die Israel-Geschichte eigentlich. Ja? Die Israel-Geschichte, die er den Leuten erzählt, die das eigentlich alles wissen müssen. Für die war das nichts Neues. Ja? Weil sie mittendrin waren, ja, praktisch gläubige Juden, ja, die eben damit aufgewachsen sind. Und daher ist es wichtig, dass Paulus den richtigen Zugang findet. Er gewinnt das Vertrauen, er holt sie dort ab, wo sie stehen. Er erklärt, wie Gott mit seinem Volk Geschichte geschrieben hat und Geschichte schreibt, und er zeigt, dass es einen Retter gibt. Ja, er zeigt die Verheißungen auf. Er bringt ihnen klar Gottes Wort aus den Schriften. Was können wir daraus lernen? Aus dem Einstieg von Paulus, ja, in diese Predigt. Wie können wir mit Leuten reden? Wie können wir mit Leuten reden, die über Gott nicht wirklich so Bescheid wissen? Ja? Wichtig ist vorab, dass wir für Möglichkeiten beten. Für Möglichkeiten beten, anderen diese Möglichkeit zu geben, von Gott was zu hören, das Evangelium zu hören. Bete, dass Gott dich ausrüstet, die richtigen Worte gibt, dass er dir den Mut schenkt, die Weisheit, die Feinfühligkeit, ein bisschen die Sensibilität und letztendlich, dass die Botschaft bei den Zuhörern ankommt. Ja, das können wir eh nicht bewirken. Aber das ist wichtig, dass wir offen sind für Möglichkeiten, das Wort weiterzusagen. Dass Gott uns ausrüstet, dass er uns Weisheit schenkt, die richtigen Möglichkeiten schenkt und dass das Wort ankommt. So wie wir jetzt erlauben, die Worte, die Lukas da geschrieben hat und Paulus da praktisch geredet hat, an uns heranzulassen, in unser Herz zu lassen. Genauso möchte Gott, dass wir hinausgehen praktisch und das Wort weitersagen, das Wort weitererzählen. Gott schreibt Geschichte mit seinem Volk, Gott schreibt Geschichte mit uns, mit dir und mir. Dort, wo er dich hingestellt hat, in dem Umfeld, wo du bist, in der Nachbarschaft, wo du bist, an dem Arbeitsplatz, wo du bist, egal wo, dort möchte Gott mit dir Geschichte schreiben. Paulus sagt also, ihr könnt Gewissheit haben wegen der Geschichte. Und jeder von uns hat eine andere Geschichte mit dem Herrn, der mit dem Herrn lebt. Ja? Und überlege mal deine Geschichte, dass du einfach vielleicht auch deine Geschichte im Leben als Christ kennst und vielleicht auch kurz erzählen kannst. Das ist ganz, ganz wichtig, die persönliche Erfahrung, das persönliche Erleben. Weil das macht es dann authentisch und echt und spannend. Weil jeder hat was erlebt. Ja? Jeder hat den Herrn mindestens einmal erlebt im Leben. Und überleg dir das, vielleicht schreibst du das auf und dann versuch's in Worte zu fassen und kurz zu erzählen. Gewissheit wegen der Geschichte. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, Gewissheit wegen Jesus Christus, die Verse 26 bis 37. Jetzt wird's persönlich. Paulus sagt sozusagen, Jesus gehört in euer Heute. Der gehört da mitten rein. Jetzt kommt die Jesus-Geschichte. Paulus verwendet eigentlich dieselben drei Punkte über Jesus, die auch Petrus in seinen Predigten verwendet hat. Die heißen, ihr tötetet ihn, Gott hat ihn auferweckt und wir haben ihn gesehen. Das sind eigentlich diese drei Punkte. Ja, er sagt, klipp und klar, ihr Juden habt ihn getötet, aber Gott hat ihn auferweckt und wir haben ihn gesehen. Er ist nicht im Grab geblieben, er lebt. Und das sagt der Paulus hier auch. Sie töteten ihn. Ja, in den Versen 27 bis 29. Die Menschen in Jerusalem haben Jesus ausgeliefert, haben Jesus ans Kreuz gebracht. Und wenn man die Zusammenhänge nicht so kennt, denkt man, ja, warum haben sie das eigentlich gemacht? Das war ja irrsinnig, oder? Und Paulus schreibt hier ganz klar, denn die, welche in Jerusalem wohnen und die Obersten haben diesen nicht erkannt, Und sie haben alles in den Schriften immer wieder gehört und gelesen. Sie haben alles gewusst. Die Prophetien aus dem Alten Testament haben sie alles gekannt. Und sie haben trotzdem Pilatus gebeten, Jesus zu töten. Paulus sagt, wenn die Gelehrten in Jerusalem die Bibel wirklich gekannt hätten, dann hätten sie Jesus nicht abgelehnt. Wie konnten sie also das nur vergessen haben, die Propheten und die Schriften? Sie haben das ja jede Woche am Sabbat gehört. Aber der Punkt ist, umso mehr sie Jesus loswerden wollten, umso mehr haben sie die Schriften erfüllt, wie es hier drin steht. Ja? Umso mehr sie Jesus loswerden wollten, umso mehr haben sie die Schriften erfüllt, die über Jesus vorhergesagt waren. Weil in Vers 28 lesen wir, obgleich sie keine Todesschuld fanden, das heißt, Jesus war schuldlos, es hat keinen Grund gegeben für die Todesstrafe, Pilatus, Judas, die Volksmenge. Paulus sagt, Gottes Sohn wird getötet, hingerichtet von den führenden Juden. Und Gott sagt, bei jedem Detail, Prophezeiung erfüllt. Prophezeiung erfüllt. Ja. Bei jedem kleinen Punkt, ja, wie wir dann sehen, wenn wir jetzt Richtung Ostern dann auch kommen, Prophezeiung erfüllt. Jede Kleinigkeit hat genau hineingepasst in die Geschichte. Und Gott hat trotzdem alles unter Kontrolle. Ja, er steht drüber. Alles, was zu dem Kreuzestod Jesu geführt hat, war Gottes Plan. Es war notwendig, weil mit dem Tod Jesu war es nicht zu Ende. Vers 30, Gott hat ihn auferweckt. Gott hat ihn aus den Toten auferweckt und, Paulus sagt es klipp und klar, ganz kurz, steht es hier da, Vers 31, Menschen sind ihm begegnet. Er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm aus Galiläa nach Jerusalem hinaufgezogen waren, welche seine Zeugen sind vor dem Volk. Es gibt Zeugen, lebendige Zeugen, die ihn gesehen haben, leibhaftig. Menschen haben ihn gesehen. Die Auferstehung ist die Erfüllung der Schrift. Und Paulus benutzt diese drei Punkte, um die Jesusgeschichte zusammenzufassen. Ja, um zu sehen, okay, schaut's, die Juden haben ihn getötet, Gott hat ihn auferweckt und Menschen sind ihm begegnet. Und er unterstreicht alles noch einmal, indem er aus den jüdischen Schriften zitiert. Und in den Versen 32 bis 35 steht das. Ja, dass er ihn aber aus den Toten auferweckte, sondern so dass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehren sollte, hat er es so ausgesprochen: Ich will euch die heiligen Gnadengüter Davids geben, die zuverlässig sind. Ja, darum spricht er auch an einer anderen Stelle: Du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Das sind alles Verheißungen aus dem Alten Testament, die jetzt erfüllt worden sind in Jesus. Und Paulus sagt, wir sind heute da, um euch diese Nachricht zu überbringen. Alle Zusagen erfüllt. Erfüllt, alles erfüllt. Das heißt, Gott ist absolut in control. Ja, er hat alles unter Kontrolle. Wenn man heute fragt oder wenn man Leute hört, ja, was ist, warum lässt Gott das zu? Ja, warum lässt Gott dieses Leid zu, diesen Krieg zu? Wo war Gott in 9/11 und so weiter? Diese ganzen Fragen, wo war Gott vor 2000 Jahren? Und wir schauen auf das Kreuz und wir sehen, Gott hat alles unter Kontrolle. Wir haben Gewissheit im Kreuz. Das ist das Schöne. Das ist diese Zuversicht. Wir haben Gewissheit im Kreuz. Und ja, es geht Gott sei Dank weiter. Ja, die Geschichte geht weiter, denn Gewissheit in unserem Leben. Das heißt, das Ganze soll jetzt nicht nur Theorie sein, ja, das soll nicht nur irgendeine alte Geschichte sein, verstaubt, ja, keine Relevanz, sondern das soll für uns eine Bedeutung haben. Warum treffen wir uns Sonntag für Sonntag hier? Haben wir uns schon einmal die Frage gestellt, warum? Tradition, weil man das halt so macht, am Sonntag gehen wir halt in die Kirche. Warum versammeln wir uns zum Gottesdienst? Weil wir gemeinsam Gott ehren. Einen lebendigen Gott, der jetzt lebt, der nicht im Grab geblieben ist, sondern der Vergebung schenkt. Wie begegnen wir Menschen? Wie gewinnen wir das Vertrauen unseres Gegenübers? Indem wir auf die Geschichte eingehen, ja, wenn wir von Jesus erzählen. Und das Schöne ist, dann in Vers 38 bis 39, so sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen, nämlich Jesus, Vergebung der Sünden verkündigt wird. Das ist das Entscheidende, das Einschneidende. Ja? Und vom Gesetz des Mose können wir nicht gerecht werden. Vom Einhalten der Gesetze kann niemand gerecht werden. Ja? Es braucht diesen Glaubensschritt, diesen Vertrauensschritt, Schritt hin zu Jesus. Paulus sagt also, Jesus ist das Entscheidende. Für jeden, der an Jesus glaubt, gibt es Rettung. Egal ob Jude oder Heide, egal welche Vergangenheit du hast, Jesus gehört in dein Herz. Das sagt Paulus hier. Eine Beziehung, die möglich ist, eine Beziehung, die jetzt beginnen kann und nicht aufhört, sondern Ewigkeitswert hat. Eine Ewigkeit dauert und die Ewigkeit beginnt jetzt, wenn du mit Jesus lebst. Nicht irgendwann erst, sondern die Ewigkeit beginnt jetzt. Und damit das möglich ist, hat Jesus gesagt, bezahlt, ich unterschreibe den Scheck, bezahlt, ein für alle Mal. Und wir sehen Auswirkungen, die Paulus Botschaft auf die Zuhörer hatte. Was war ihre Antwort? Wir werden das später dann noch sehen. Werden sie weiter in der Gesetzlichkeit bleiben? Oder werden sie Jesus vertrauen und Vergebung in Anspruch nehmen? Wie geht es uns dabei, wenn wir das lesen? Wenn man vielleicht schon länger im Vertrauen mit diesem Jesus lebt. Oder wenn du das zum ersten Mal hörst, boah, das ist möglich. Jesus ist für mich gestorben, für dich gestorben, am Kreuz. Er hat damals schon dich gesehen, genau dich mit deinen guten und schlechten Seiten und mit deinen Fehlern und hat gesagt, ja, ich habe es für dich getan. Und jeder Mensch braucht es. Jeder Mensch braucht diese Vergebung, diesen Freispruch. Das Entscheidende ist, welche Bedeutung hat diese Wahrheit für uns heute? Und das Entscheidende ist, es ist heute möglich, diese Beziehung mit dem Retter neu zu beginnen. Neu zu starten wegen Jesu Tod am Kreuz. Daher ist es richtig und wichtig, dass wir, dass Menschen das Leben auf diese Gewissheit aufbauen können. Das ist die einzige Gewissheit, die feststeht, das Fundament, das immer hält. Ja, das ist die Basis, die immer halten wird. Die haben wir im Evangelium. die haben wir im Evangelium. Daher ist es gut und richtig, auf dieses Fundament zu bauen. Gewissheit in unserem eigenen Leben, Gewissheit in deinem Leben. Und das zeigt Paulus hier alles auf. Das heißt, ich möchte abschließend noch ein paar Fragen jetzt an uns oder ja, zum Weiterbearbeiten noch stellen. Was bedeutet diese Gewissheit? Gibt es Dinge, die dich in deiner Gewissheit schwächen? Gibt es Dinge, die dich runterziehen? Ja? Was machst du dann? Welche Lösung gibt es? Wenn du es einmal schon erlebt hast, irgendwann verwend es wieder. Geh in sein Wort, geh ins Gebet, geh in die Gemeinschaft. Gott lenkt Geschichte, kein Zufall. Es gibt keinen Zufall. Er hat alles unter Kontrolle. Er hat die Kontrolle, er hat die Fäden in der Hand. Glauben wir das? Vertrauen wir drauf? Vertrauen wir? Vertraust du? Wo gehst du mit deinen Fragen hin? Mit deinen inneren Fragen und Themen, die dich bewegen? Bete für Gelegenheiten, das Evangelium weiterzusagen, genauso wie Paulus die Gelegenheit hier bekommen hat. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Ja, jetzt stehen wir auf und bekennen Farbe. Ja. Oft sitzt man eher ruhig im Hintergrund, blass, dass wir ja nicht entdeckt werden. Wir könnten doch ausgelacht werden oder was auch immer. Die Angst braucht man nicht haben. Warum nicht? Weil wir den stärksten Retter auf unserer Seite haben, den es gibt. Bete für Weisheit und Sensibilität, dass die Botschaft richtig ankommt. Vielleicht übst du das mit jemandem, so einfach mal zu zweit. Ja, wie würdest du mir jetzt das Evangelium erklären? Ich kenne es ja schon, aber erklär es mir mal. Einfach üben, so Trockentraining ist ganz gut. Und das sind einfach Punkte, die uns helfen können, im Alltag auf Jesus zu schauen und diese dreifache Gewissheit jetzt auch auf uns anzuwenden. Gewissheit wegen der Geschichte des Volkes Israel, wegen unserer eigenen Geschichte, Gewissheit wegen Jesus Christus und daraus darf ich wissen, Gewissheit im eigenen Leben. Danke, Herr, dass du gekommen bist, um uns diese Gewissheit zu geben. Danke, dass du lebst, dass du stärker bist als alles, was wir uns vorstellen können und dass du alles unter Kontrolle hast. Alles, was auf der Welt passiert, passiert nicht ohne dein Wissen. Du bist es, der regiert. Du möchtest, dass du in vielen, vielen Herzen der Menschen regierst, einziehst, herrscht, weil du ein guter, allmächtiger, liebender Herrscher und Gott bist. Dafür loben wir dich. Danke, dass wir dich kennenlernen dürfen, dass wir diese Beziehung mit dir pflegen dürfen und weiter wachsen dürfen in der Nähe zu dir. In Jesu Namen. Amen.